Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske, willkommen zum Büchermarkt. Uns hat die Nachricht erreicht, dass am gestrigen Sonntag der Lyriker und Autor Helmut Richter im Alter von 85 Jahren verstorben ist.
Für die Situation des Institutes muss man ja sagen, nicht also, dass die Literatur der DDR repräsentiert wurde, hauptsächlich nicht durch die zurückgekehrten Emigranten, nicht diese großen Namen wie Anna Segers, Bertolt Brecht oder Becher. Die repräsentierten nun also die Literatur der DDR und hatten natürlich zu der neuen Wirklichkeit, auch zu bestimmten sozialen Schichten, eine viel geringere Beziehung auch, sodass es eigentlich eine Notwendigkeit war, talentierten jungen Leuten, die das Kriegserlebnis hinter sich hatten und es aufarbeiten mussten, die vielleicht auch aus unterprivilegierten Schichten kamen, nun eine Bildungseinrichtung zu übergeben, an der sie künstlerisches Handwerk studieren konnten, um die Kluft zu den Meistern, den großen Namen zu verringern, in der sie Handwerk lernen konnten und gleichzeitig auch bestimmte Bildungsdefizite ausgleichen konnten.
Die Stimme des Lyrikers und Autors Helmut Richter, der am Sonntag verstorben ist. Geboren wurde er 1933 in Mähren in Tschechien. Er hat als Kind Flucht und Vertreibung erlebt. In einem Dorf an der Elbe ging er zur Volksschule, machte eine Lehre als Maschinenschlosser. Später studierte Helmut Richter Physik an der Karl-Marx-Universität in Leipzig. 1961 bis 1964 war er dann Student am Johannes-R.-Becher-Institut in Leipzig. Dort konnte man das Handwerk des Schriftstellers lernen. Er veröffentlichte erste Lyrikbände und dann begann ein Leben, das vielen Formen des Schreibens gewidmet war, der Prosa, dem Hörspiel, der Reportage. 1970 war Helmut Richter selbst zum ersten Mal Lehrer am Johannes-R.-Becher-Institut und im Wendejahr 1990 wurde er dort zum Direktor ernannt. Vor der Sendung habe ich mit dem Autor und Weggefährten Peter Gosse telefoniert. Ich habe ihn als erstes gefragt, was es denn zu bedeuten hatte, wenn Studenten Helmut Richter damals im Wendejahr 1990 das Vertrauen ausgesprochen haben.
Ich glaube, das Institut war durch eine ziemliche Vertrauensseligkeit bestimmt. Helmut Richter, der ohnehin ein Mensch von großer Sympathie war und einer, der Sympathie entgegenzubringen wusste, der auch Kunst, Literatur, Prosa unterrichtet hat, sehr dem Studenten, den Studentinnen zugeneigt. Der hat in der Tat ein fabelhaftes Fluidum hergestellt. Leider nur 2 Jahre, dann warf er den Brocken hin, weil das Institut hat abgewickelt werden sollen und er es nicht verhindern konnte. Ich hatte dann die wenig angenehme Aufgabe, es abzuwickeln, wie es damals hieß. Aber er hat veranlasst, glaube ich, er war es, der es geschafft hat, das neue Institut auf den Weg zu bringen, das er benachbart dem alten Institut sich jetzt befindet und gut funktioniert.
Ein Institut, dem er sehr viele Jahre und Jahrzehnte lang verbunden war. Helmut Richters Vater war Schneider, Richter selbst hat als Landarbeiter, Gemeindesekretär und Traktorist gearbeitet. Er hat später dann Physik studiert und als Mit-30er ist es ihm gelungen, sein Leben nochmal neu auszurichten. Er hat studiert an dem besagten Johannes-R.-Becher-Institut Literatur. Herr Gosse, spricht diese Vita denn für die Durchlässigkeit von Bildungschancen in der DDR für Kinder aus dem Arbeitermilieu?
Ja, ich glaube, es ist ein guter Beleg dafür. Und er hatte dann das Glück, um das gleich zu sagen, nun auf den wirklich bedeutenden Dichter Georg Maurer zu treffen, der dort unterrichtete. Er ist auch der Großvater von Dichtern wie Mickel und Braun und hat dort dann die Fähigkeiten erworben oder befestigen können, die ihn dann dazu veranlasst haben, eben Dozent zu werden und dann gegen Ende, wie Sie schon sagten, 90 Direktor zu werden.
Georg Maurer, der Name verbindet sich mit der Sächsischen Dichterschule. 1967 erscheint ein erster Gedichtband von Helmut Richter, Land fährt vorbei. Wie muss man sich diese Gedichte vorstellen? Sound, würde man heute sagen. Welchen Sound hatten diese Gedichte?
Sie hatten einen durchaus eigenen Sound, zumal er ja ein Kind Mährens war. Er ist ja dann als 12-Jähriger, hat er den Ort, das Land wechseln müssen. Er ist aus Mähren dann nach Sachsen übergesiedelt mit seiner Mutter. Der Vater war gestorben. Und es ist also in der Tat ein vorbeifahrendes Land, das ihm aber nahe ist. nahe geblieben ist. Übrigens, ich will gern mal, wenn Sie die Zeit zur Verfügung haben, ein Gedichtende von ihm zitieren, das ein bisschen ostdeutsch mir grundiert zu sein scheint. Es geht so: Fest überzeugt bin ich, dass unser Scheitern den Enkeln Anreiz sein wird und nicht Bürde. Verlierer taugen keinerzeit zu Wegbegleitern und trotzdem hat ein Hamlet-Schicksal Würde. Das bloß nebenher. Er war vor allen Dingen, wenn Sie diese schönen Fragen stellen, einer der eben Dichter, Schriftsteller. Er hat vieles Gute getan. Er hat die Leipziger Blätter ins Leben gerufen. Er hat eine Stätte für Nachlässe gestiftet oder geschaffen, in denen zum Beispiel Werner Heidoceks Werk zu finden ist. Und er hat eben das Institut in der Weise, in der wir es gerade besprochen haben, richtig gut begleitet und geleitet.
Er war also immer eng mit dem literarischen Leben der DDR verbunden. Er war Journalist, er war Schriftsteller, er war 1967 Mitglied im Schriftstellerverband der DDR. Er kam durchaus immer mal wieder in Konflikt mit dem Regime, aber ganz ohne Zuspruch, ganz ohne Konformität war so ein Leben auch nicht denkbar. Welchen Weg hat denn Helmut Richter für sich gefunden?
Ich glaube, er war ein Mann seinem Naturell entsprechend des Ausgleiches. Sie werden es leicht daran erkennen, dass er etwa dieses Gedicht geschrieben hat, dessen Ende ich vorgelesen habe, aber eben auch ein Bändchen Limericks, also fünfzeilige Gedichte, herausgegeben hat, welches den schönen Titel trägt. Ich weise auf den Doppelsinn des Wortes Fuge hin. Es geht ja um Bach, das Gedicht handelt vor der Thomaskirche. Wer die Fuge liebt, der beweibt sich. Nimmt sich ein Weib. Also er war ein Mann des Ausgleiches und das hat, glaube ich, sehr geholfen, auch im Hinblick darauf, dass er Mächtigeren durchaus sozusagen zu besänftigen musste und alles an Freiraum schuf, was im Institut erforderlich war.
Wenn man Limericks liebt, hat man normalerweise auch einen Sinn für Humor.
Eben, das meinte ich damit. Er hat nicht nur ernsthafte und hochernsthafte Dinge getan. Zum Beispiel hat er mit herausgegeben ein Buch zu Chile, Gesang und Berichte heißt das Buch, welches nach der Allende-Katastrophe hier in Leipzig und Halle herausgegeben wurde. Er hat auch bis hin in die bildende Kunst sich realisiert. Er hat ein Buch über einen der Urväter der Leipziger Schule, Gerhard Kurt Müller, verfasst. Ein richtig bemerkenswertes Buch. Er hat einen Roman oder Romane geschrieben, Scheidungsprozess, Geschichten dabei, zum Beispiel die sieben Brücken oder über sieben Brücken muss ich gehen. Es ist eine Erzählung, in der dieses berühmte und bekannte Gedicht vorkommt, auf das er sich auch viel eingebildet hat. Er hat sieben Brücken auf seinen Grabstein meißeln lassen. Aber es ist eben nicht nur dies, es ist eine Erzählung, in der die polnisch-deutsche Freundschaft beschworen oder herbeigeführt oder befestigt werden soll.
Über sieben Brücken muss man gehen. Herr Gosse, wir hören noch mal kurz in das Lied hinein.
Ja.
Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein.
Ein Gedicht, geschrieben von Helmut Richter. Es gibt dazu einen gleichnamigen Film aus dem Jahr 1978 und es gibt natürlich das Lied der DDR-Band Karat, ein Lied, das ziemlich oft gecovert wurde, auch von Peter Maffay. Hat sich Helmut Richter ja denn damit abgefunden oder hat er sich manchmal geärgert, dass sein Nachruhm so sehr mit diesem Lied verbunden sein wird?
Ich glaube, er hat es als etwas Wohltuendes empfunden, zumal er mit Maffay dadurch in eine engere Beziehung kam. Und man kann dieses Gedicht in dem Bändchen von ihm, es heißt, was soll nur werden, wenn ich nicht mehr bin, 100 Gedichte nachlesen. Und ich würde eben gern darauf hinweisen, dass es eben nicht nur das eine Gedicht von ihm gibt, sondern noch ganz andere. Ich lese, wenn es die Zeit erlaubt, oder ich hoffe, die Zeit erlaubt es, den Schluss eines der Gedichte vor. Es betrifft auch den heutigen oder den gestrigen Tag.
Sehr
man
gerne.
Wird des Todes Zeitpunkt wohl verfehlen. Ein Frühstart würde Kostbarkeit verschwenden, ein Spätstart würde die Verbliebenen quälen. Man hockt und hofft, es möge gnädig enden. Es hat für ihn gnädig schmerzarm geendet.
Sie, Herr Gosse, waren Weggefährte, langjähriger Weggefährte. Kennengelernt haben Sie sich in den 1970er Jahren am Johannes Erbecher Institut. Haben Sie eine letzte, eine prägende persönliche Erinnerung an Helmut Richter?
Die letzte gute Erinnerung, dass er im Skat, in unserem Institutsskattisch bisweilen gewann und dann sehr zufrieden war.
Sagt der Autor und Weggefährte Peter Gosse über den am gestrigen Sonntag verstorbenen Schriftsteller Helmut Richter. Zu unserem zweiten Thema. Am 4. November 1989 fand eine große Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz statt. Heute scheint es so, als hätte es danach kein Zurück mehr gegeben. In einer logischen Reihung folgten der Fall der Berliner Mauer und die deutsche Einheit. Tatsächlich aber, daran werden sich alle erinnern, die dabei gewesen sind, die mehr Meinungsfreiheit gefordert haben, ist Geschichte, wenn sie passiert, viel offener und durchlässiger. Genau darum geht es dem Journalisten Patrick Bauer. Er wurde 1983 in Berlin geboren und schreibt für die Süddeutsche Zeitung. Wovon die Menschen im November 1989 träumten, welche Art von Deutschland noch denkbar war, das ist das Thema seines jüngsten Buchs »Der Traum ist aus«, ein Buch, auf das am besten der Begriff der Doku-Fiktion zutrifft. Gelesen hat es für uns Martin Grumpholz.
Der 4. November 1989 war in der DDR ein denkwürdiger Tag. Auf dem Alexanderplatz in Berlin strömten schätzungsweise 500.000 Menschen zusammen, um ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit wahrzunehmen, ein Recht, das zwar verfassungsrechtlich verbrieft, bis dato aber reine Theorie geblieben war. Viele von ihnen, vor allem Künstler, Theaterleute, Schriftsteller, forderten einen rund erneuerten Sozialismus. 5 Tage später würde Günter Schabowski, gewesener Chefredakteur des Neuen Deutschland, jetzt so etwas wie der heimliche Chef des in Auflösung begriffenen Staates DDR, einen ominösen Zettel aus der Tasche ziehen, auf dem würde stehen, die Grenzen der DDR seien geöffnet, und Schabowski würde hinzufügen, nach seinen Informationen gelte dies ab sofort. Es war das Ende der DDR, die Zukunft gehörte Helmut Kohl. Der Traum war aus, jedenfalls für die, die noch von einem humanen Sozialismus träumten. Patrick Bauer, der Verfasser einer Dokumentation über den ersten der beiden historischen Tage, ist 1983 geboren, er war nicht dabei. Er nennt sein Buch in einer Nachbemerkung eine literarische Aufarbeitung. Die Konfrontation des Kameramanns Thomas Heise mit Günter Schabowski liest sich beispielsweise so.
Heise zoomt raus. Schabowski dreht sich weg. Es scheint, als wisse er nicht, wohin mit sich. Sein Blick ist ganz leer. Dass der Kerl mit der Kamera ihn angreift, ohne ihn anzugreifen, nur mit seinen Blicken, mit seinem Objektiv, scheint Schabowski fuchsig zu machen. Keine Gewalt? Heise tut Schabowski nichts. Er filmt nur, wie es ist, wer Schabowski ist. Die Kamera ist seine Waffe.
Patrick Bauer nimmt sich Freiheiten, auch Freiheiten der Imagination, bei der Ausschmückung der Ereignisse. Der Ablauf der Demo selbst ist gut dokumentiert, aber es geht auch um ihre Vor- und Nachgeschichte, um das personelle, sogar psychologische Umfeld, um Details also, die Bauer aus den Erzählungen von Zeugen kennt, die er wiederum zu einer linearen Story geformt hat. Der Autor schildert die Vorgänge in der Gegenwartsform. Dafür hat er Zeugen befragt und aus ihren Auskünften die Ereignisse rekonstruiert. Dass Heise Schabowski nichts tut, außer ihn zu filmen, weiß Bauer offensichtlich von Heise, nicht von Schabowski, der nicht mehr lebt. Das Buch liest sich wie eine gute Reportage, ist faktisch aber Literatur, was der Autor ja ausdrücklich klarstellt. Das Genre, in dem diese Grenze verhandelt wird, also die Doku-Fiktion, lebt davon, dass wir Leser dem Autor vertrauen in seine Bemühen, die Atmosphäre und den authentischen Kern der Ereignisse zu erfassen. Vieles in diesem Text ist freilich gesicherte historische Erkenntnis, etwa die Anwesenheit der Staatssicherheit an diesem Tag. Die Drohung mit einer sogenannten chinesischen Lösung in Anspielung auf das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, das erst wenige Monate zurückliegt, schwebt in der Luft. Trotzdem sieht man auf dem Alexanderplatz jetzt Transparente mit so frechen Sprüchen, wie es sie in der Geschichte der DDR noch nie gegeben hat. Etwa in Anspielung auf Egon Krenz, der die chinesische Lösung verteidigt haben soll.
Egons Rechenheft 100-20=98,8.
Recht auf Arbeit für Stasi verwirklichen.
Entsesselt die Ärsche.
Patrick Bauer nimmt in den Blick, dass es durchaus eine humor- und lustvolle Demonstration war. Ein krasser Kontrapunkt zu den Ereignissen des 7. Oktober, als die Stasi noch brutal gegen Demonstranten durchgriff, etliche verhaftet und misshandelt wurden. Jetzt ist die Zeit der offenen Worte gekommen. Pfarrer Friedrich Schorlemmer sagt:
Es ist wahr, unser Land ist kaputt. Es ist wahr, dumpf geduckt, bevormundet haben wir gelebt, so viele Jahre. Heute sind wir hierher gekommen, offener, aufrechter, selbstbewusster. Wir werden aus Objekten zu Subjekten des politischen Handels. Wir können stolz sein.
Hinter der provisorischen Rednerbühne sitzen alle Redner beisammen, aufgereiht wie im Wartezimmer, schreibt Bauer. Der Leser ertappt sich gelegentlich bei der Frage, wer dem Autor dieses oder jenes Detail oder auch die Wartezimmermetapher eingeblasen hat. Ein Mann wie Markus Wolf, bis vor wenige Jahre noch Chef des Auslandsnachrichtendienstes der DDR, scheint auf Bauer eine unheimliche Faszination auszuüben. Er ist ja auch eine schillernde Gestalt. Wolf ist verantwortlich für die Installation eines Spions im Bonner Kanzleramt und mittelbar für die Demission Willy Brandts, der auch in der DDR sehr beliebt war. Dass Wolf auf der Demo reden darf, ist nicht selbstverständlich. Inzwischen hat er eine bemerkenswerte Wolte durchlaufen, hat ein Buch geschrieben, in dem er mit dem Stalinismus, auch mit dem in der DDR, abrechnet. Eine andere Rednerin, Christa Wolf, hat kein Problem, Aufmerksamkeit zu finden. Sie ist die populärste Schriftstellerin des Landes. Sie bekennt, sie habe ihre Schwierigkeiten mit dem Wort Wende.
Ich sehe da ein Segelboot. Der Kapitän ruft klar zur Wende, weil der Wind sich gedreht hat. Und die Mannschaft duckt sich, wenn der Segelbaum über das Boot fegt. Stimmt dieses Bild? Ich würde von revolutionärer Erneuerung sprechen.
Sie ahnt nichts Gutes, fiktionalisiert Bauer an dieser Stelle. Was ja unbestreitbar ist, die revolutionäre Aufbruchsstimmung dieses Tages wird sich verwandeln, wird wenig später in einen ganz anderen Kanal münden. Währungsunion, Beitritt zur BRD und das war's. Ein knappes Vierteljahr später, am 31. Januar 1990, zitiert Bauer Christa Wolf mit einem bitteren Resümee.
Dieser Aufbruch kam wohl um Jahre zu spät. Die Schäden in vielen Menschen und im Land gehen zu tief. Der zügellose Machtmissbrauch hat die Werte, in deren Namen es geschah, diskreditiert und zersetzt. Innerhalb weniger Wochen schwanden vor unseren Augen die Chancen für einen neuen Ansatz zu einer alternativen Gesellschaft – damit auch für den Bestand unseres Landes.
Akzeptiert man die genannten dramaturgischen Freiheiten, die der Autor sich nimmt, kann man festhalten, Patrick Bauer hat ein fesselndes Buch geschrieben und er macht keinen Hehl aus seinen Sympathien für einen Aufbruchsimpuls, der etwas anderes einforderte, als es die schlichte Parole »Wir sind ein Volk« tat. Der Impuls hatte keine Folgen, aber Bauers Buch macht ihn hautnah erlebbar.
Sagt Martin Krumpholz zu Patrick Bauer, der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Der 4. November 1989 und seine Geschichte, erschienen im Verlag Rowohlt 100 Augen, 365 Seiten, 20 Euro. Wie soeben gemeldet wurde, ist gestern der Autor Ernst Augustin verstorben. Er war Mitglied der Bayerischen Akademie der Künste, der Gruppe 47 und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Er sah sich in seinem Werk Franz Kafka verpflichtet, war Träger des Kleistpreises und wurde 92 Jahre alt. Mehr dazu in der Sendung Kultur heute um 17.35 Uhr mit Stefan Koldehoff. Und der Prix Goncourt des Jahres 2019 geht an den 69 Jahre alten Autor Jean-Paul Dubois für seinen noch nicht übersetzten Roman über einen Gefängnisinsassen, der sein Leben Revue passieren lässt. Das war's für heute im Büchermarkt. Hier geht's gleich weiter mit der Sendung Forschung aktuell. Es begrüßt Sie dann am Mikrofon Ralf Krauter. Und hier an dieser Stelle dankt für Ihre Aufmerksamkeit Tanja Lieske.